Ich hatte einen Plan, wie ich mir an dem Abend mein Leben nehmen wollte. Und dann saß ich auf meinem Bett, Lieder Sonny Walker in meinem Bauch. Und plötzlich gibt es eine Stimme in mir, die sagt, wenn du das jetzt machst, dann stehst du vor Gott. Und so wie du bis jetzt gelebt hast, kannst du vor Gott nicht bestehen.
Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Uwe Heimowski. Er führt ein Leben mit Triggerwarnung. Spielsucht, Suizidgedanken, Herzinfarkt. Alles drin in einem Leben und die große Politik und die weite Welt noch dazu. Uwe, schön, dass du da bist. Ich glaube, wir haben viel zum Reden.
Ja, danke Steffen. Danke für die Einladung.
Herzlich willkommen bei Hoffnungsmensch. Es sind ja ganz große Brocken, die ich da gleich mal so hinwerfe, wenn ich dich vorstelle. Aber stimmt schon irgendwie, ne?
Die stimmt schon irgendwie. Aber auch die großen Brocken leben natürlich im Alltag in kleiner Münze. Aber diese großen Brocken haben alle eine Rolle gespielt. Selbstmordgedanken, Sucht, das ist ganz eng beieinander, das gehörte zusammen. Das war sozusagen, ich sag mal, meine Teenagerzeit, die war davon sehr stark geprägt. Herzinfarkt ist noch gar nicht so lange her, das war 2020, aber dazwischen ist natürlich auch noch ganz viel passiert.
Da gibt es ganz viel und ja, bevor wir dazu kommen, nur kurz, wer du bist. Du bist Vorsitzender, Chef von Tierfund Deutschland, kann man sagen, also ein christlich-humanitäres Hilfswerk. Du warst Lobbyist in Berlin, also hast in der Politik gearbeitet, das Büro eines Abgeordneten geleitet und hast auch christliche evangelische Allianz vertreten dort. Du bist Ehemann, Vater von 5 Kindern, Erzieher und Theologe. So, da muss man schon mal eine halbe Buchseite schreiben, um sich vorzustellen. So, also nur, dass man mal kurz weiß.
Aber jetzt, da wird ja erstmal deutlich, dass ich nicht mehr der Allerjüngste bin. Also,
ja, aber so ganz steinalt kommst du auch noch nicht
daher. 60 bin ich.
Ja, genau. Ich hätte es gar nicht verraten, aber okay. Ja. Hey, das Thema Sucht liegt aber schon ein bisschen länger zurück, ne? Und mit Spielsucht hat das Ganze ja gar nicht begonnen. Wie hat es denn begonnen?
Also ich bin geboren in einer Familie, in der quasi traditionell väterlicherseits alle Alkoholiker waren. Ja? Mein Opa war schon Alkoholiker, mein Vater war Alkoholiker, meine Geschwister waren alle irgendwie suchtkrank. Das heißt, es stand immer schon drin in unserer Familie. Mein Bruder, meine Schwester beide Alkoholiker, ein anderer Bruder drogenabhängig gewesen und so. Also es war ein riesengroßes Thema und für mich fing es tatsächlich an, ich habe am Anfang immer gedacht, also so, die Ehe meiner Eltern ist daran zerbrochen, dass mein Vater im Suff gewalttätig war. Und also es war wirklich schlimm, die Kindheit. Und ich habe immer gedacht, ich werde nie trinken. Auf der anderen Seite war ich sehr ruhig, introvertiert, hatte früh eine Kassenbrille, wie das damals hieß, ja, so eine Hornbrille, war dann die Brillenschlange, dann sind wir weggezogen nach Nordfriesland, alle sprachen Plattdeutsch, ich nicht, also war ich der Außenseiter im Dorf und so. Und in dieser Rolle sozusagen habe ich irgendwann tatsächlich kurz nach meiner Konfirmation, da galt man als Erwachsen, dann mal was getrunken.
Du hast dir so Offenheit angesoffen.
Genau. Und das hat, buchstäblich, weil plötzlich konnte ich reden, plötzlich war ich mutig, plötzlich konnte ich ein Mädchen ansprechen, ich konnte tanzen auf dem Fest oder so. Ja. Und das hat dazu geführt, dass ich relativ schnell, relativ regelmäßig getrunken habe. Ja. Fing an so mit 14, 15, 3, 4, 5 Mal die Woche und dann tatsächlich, was ich später erst gelernt habe, das ist eine Form von Sucht, das wusste ich damals nicht. Meine Freunde haben 3 Bier getrunken und haben aufgehört. Ich habe 3 Bier getrunken und dann noch 5 hinterher und nochmal 5 hinterher. Ich konnte es nicht stoppen. Also es gibt da Untersuchungen, also eine Form von Alkoholismus ist der sogenannte Spiegeltrinker, dass jemand jeden Tag einen Spiegel braucht. Andere sind einfach Leute, die verlieren die Kontrolle. So Kontrollverlusttrinker. Und so war das in meinem Fall. Das habe ich aber erst Jahre später verstanden, dass das eine Sucht war.
Okay, das ist schon krass viel. Also 3+5.
Ja, das war vor allen Dingen 3 bis 4 Mal die Woche so, dass mich zum Teil Freunde nach Hause gefahren haben, weil ich nicht mehr laufen konnte. Ja? Also es war schon heftig. Dann kam in der wilden Pubertätszeit dazu, dass ich angefangen habe zu kiffen. Ja, das fing so mit 16 an, ging ein paar Jahre. Und diese ganze Sucht hat dazu geführt, 7. Klasse wiederholt, 9. Klasse wiederholt, nach der 10. von der Schule geflogen, mich in der Erzieherausbildung gerettet, aber es war natürlich eine Katastrophe als Suchtkranker, kannst du dir vorstellen, wenn du da auf Menschen losgelassen wirst. Und alles ist eskaliert, als ich 22 war und da ist es aber eskaliert in einer Spielsucht. Und das ist auf den ersten Grund vielleicht nicht ganz logisch, aber ich hatte mal eine Freundin, die hat sich getrennt und da habe ich eine Weile lang nichts getrunken. Und dann lud mich ein Freund in eine Spielhalle ein und sagt, spiel doch mal mit hier. Werf mal 5 Mark in so einen Geldspielautomaten, damals noch Mark. Und als sich die Räder drehten, ist etwas passiert in mir. Ich musste nicht mehr an sie denken, ich war abgelenkt, ich war wie gebannt. Und dann kam relativ schnell, dass ich wirklich all mein Geld in diese Spielhalle getragen habe. Ja? So, und um das Geld dann wieder zu verdienen, habe ich angefangen, wieder Gras zu vertinken, also mit Haschisch und Marihuana zu handeln. Natürlich wieder selber konsumiert. Und als ich dann 22 war, ich war aus der Erzieherausbildung mittlerweile rausgeflogen, war komplett überschuldet, gesundheitlich ging es mir nicht gut. Also da war einfach...
So, an dem Punkt wärst du bisher nicht Gast gewesen bei Hoffnungsmensch wahrscheinlich, weil das war alles irgendwie eigentlich fast eine natürliche Entwicklung, so von dem Hintergrund, den du erzählst. Mhm. Aber es ging so richtig bergab.
Also es ging massiv bergab, tatsächlich. Und eben es ging auch, also ich hatte ja Freunde, mit denen ich getrunken habe oder mit denen ich gespielt habe. Und was bei denen, bei all den Mist, den wir gemeinsam machen, die hatten immer irgendwie eine Grenze. Und scheinbar, ich weiß nicht, ob das erblich ist über Vatersseite oder so, gibt es diese Grenze nicht. Ganz nebenbei, da kommen wir auch noch hin, das ist etwas, was ich später auch lernen musste, die habe ich bis heute nicht. Also meine Frau muss mir sagen, wenn ich zu viel arbeite. Oder,
okay.
Weißt du, es gibt einfach Dinge, die ich von mir aus, die ich nicht merke, die ich selber nicht bemerke, aber dann musst du um dich her Menschen haben, die, denen du erlaubst, dass sie in dein Leben Mandat haben, reinsprechen und sagen, halt hier jetzt mal Stopp oder das ist zu viel oder das geht nicht.
Guter Punkt. Hey, Dezember 1986, das ist so ein Punkt, da sind wir jetzt so hingekommen. Ne?
Genau.
Da hast du zwei Typen getroffen, die weltweit ziemlich bekannt sind, nämlich Johnny Walker und Jesus Christus.
Johnny Walker und Jesus Christus, ja.
Oder?
Also genau. Es ist, also weißt du, wenn du 30 Jahre später darüber redest oder fast 40, dann ist es natürlich lustig. Also es ist ja auch lustig so, aber alles beides ist passiert. Es ist so eskaliert, dass ich nicht mehr leben wollte. Ich habe mir dann eine Literflasche Johnny Walker besorgt und habe diese ganze Literflasche ausgetrunken. An einem Abend im Dezember 86.
Du hast einen Liter?
Ich habe so viel getrunken, das war nicht ungewöhnlich.
Aber Wahnsinn.
Also zum Mut antrinken sozusagen. Und dann ist etwas wirklich passiert. Ich hatte einen Plan, wie ich mir an dem Abend mein Leben nehmen wollte. Und dann saß ich auf meinem Bett, Liter Johnny Walker in meinem Bauch und eine selbstgedrehte schwarze Krauser-Zigarette in der Hand. Und plötzlich gibt es eine Stimme in mir, die sagt, wenn du das jetzt machst, dann stehst du vor Gott. Und so wie du bis jetzt gelebt hast, kannst du vor Gott nicht bestehen. Ich hatte keine Ahnung, wo die herkam. Ich bin konfirmiert, aber ohne großen Bezug zur Kirche, war dann selten da. Hatte ganz wenige Berührungspunkte mit Christen, also wirklich nicht viel. Und dann kommt diese Stimme und ich habe in dem Moment, ich kann es gar nicht sagen, aber gewusst, jetzt redet Gott mit mir.
Uwe, das klingt jetzt ein bisschen spooky.
Ich weiß.
Also du
hat sich
da,
auch so angefühlt.
Ich meine, nach einem Liter Johnny Walker kann man viel hören oder
genau.
So. Aber du hattest, sagst auch, hast einen Plan gehabt, dich umzubringen. Es war nicht nur mal so eine Depression, so eine Idee,
Nein,
sondern
es war geplant. Das war gesteigert, das war geplant. Es war genau klar, wie ich will das jetzt hier nicht ausführen im Detail.
Müssen wir nicht vertiefen.
Nein. Aber es war völlig klar, wie das laufen würde. So. Und dann mit diesem Plan, aber in diesem Moment höre ich diese innere Stimme. Und es hat mich so geflasht, dass ich bin auf die Knie gefallen und habe gesagt, Gott, wenn du das bist, dann musst du mir aber auch eine Chance geben, weil ich kann nicht, ich komme nicht raus. Ich hatte verschiedene Sachen probiert. Ich war in Suchtberatungsstellen und so. Damals noch ein Riesenproblem, dass es gar keine Spielsuchtberatungsstellen gab, in den 80ern. Das war überhaupt erst ein ganz neues Thema. Und ich habe wirklich so gebetet, wenn du das jetzt warst, musst du mir irgendwie helfen. Und dass das Ganze keine Einbildung war und nicht mein Suff war und nicht, ich habe dann doch Angst gekriegt davor, mir das wirklich durchzuführen, zeigt sich an dem, was dann passiert ist, weil das ist das eigentlich Verrückte. Ich bin an dem Abend in mein Bett gefallen, ich habe geschlafen so und morgens um 7 klingelt es an meiner Tür. Und da steht ein Freund von mir, der heißt Sven, damals Schulfreund, mit Britta, einer Freundin. Und die sagen, Uwe, das ist für dich jetzt vielleicht völlig verrückt, dass wir hier sind, aber... Wir sind beide vor ein paar Monaten Christ geworden. Die Britta arbeitet bei Teen Challenge, einer Suchteinrichtung in Berlin. Wir haben uns heute Morgen zum Beten getroffen und wir hatten den Eindruck, dass Gott uns sagt, geht mal zum Uwe, der braucht euch heute.
Okay. Jemand von außen kommt mit einer ähnlichen Eingebung.
Genau. Und das ist eine Geschichte, jetzt kannst du sagen, ist ja immer noch spooky oder noch mehr spooky. Ich meine, immerhin kann man die beiden fragen, ob es so war. Ne? Die waren ja dabei.
Ja, ja.
Aber Ich kann es nicht in Worte, ich habe in dem Moment gewusst, die zwei sind die Antwort auf das, was gestern passiert ist. Hab denen das auch erzählt, und wir haben irgendwie alle miteinander geheult und dann haben die mir Schritte erklärt, was ich machen kann. Wir haben erstmal erklärt, du hast vorhin Jesus Christus erwähnt. Ich habe es jetzt von Gott geredet. Ich hatte Jesus, ich wusste nicht so genau, was das bedeutet. Die haben mir erklärt, Jesus Christus ist gestorben, um dir zu vergeben. Wenn du deine Sünden bekennst, dann kannst du Vergebung erleben. Und habe ich dann an den Seelsorger vermittelt, der das ganz fein mit mir mal aufgedröselt hat. Ich sage mal so eine evangelische Beichte sozusagen. Mhm. Was war in deinem Leben? Wie geht das? Das ist der eine Punkt. Das zweite ist, es gibt Therapieeinrichtungen, wo du hingehen kannst. Ja? Teen Challenge und andere, die haben mir diesen Weg geebnet. Und haben überhaupt gefragt, was ist bei dir gerade los? Wie können wir dir helfen? Was sind die drängendsten Probleme? Was sind die dringendsten Schulden, die irgendwie beglichen werden müssen, bevor die schon wieder einer zusammenschlägt oder so? Ja? Also so, das war so unglaublich, dass ich dann nach dieser Beichte für mich erlebt habe, mein Leben hat sich wirklich verändert.
Also das war der Change, das war die Wende im Grunde.
Der Change war dieses Gebet, diese Begegnung, dann dieses Gespräch mit dem Seelsorger, weil danach hatte ich plötzlich die Kraft und die Freiheit, nicht mehr zu spielen, nicht mehr zu trinken. Das war total verrückt, das kannte ich nicht vorher, das war möglich. Der hat mir als Seelsorger noch mit auf den Weg gegeben, hat gesagt, übrigens, also sehr pauschal, aber was Jesus und den Teufel unterscheidet, ist, der Teufel sagt dir, du hast alle Freiheit, wenn du dich aber darauf einlässt, bist du gebunden, kommst nicht mehr wieder raus. Jesus sagt dir, ja, du hast alle Freiheit, aber vorsichtig, wenn du es wieder machst, bist du wieder gebunden. Mhm. Also lass die Finger davon.
Ich meine, das ist eine ganz wertvolle Erfahrung, dass du Glauben, Gottes Begegnung jetzt nicht als etwas erlebt hast, was dich in eine Enge führt.
Im Gegenteil.
Sondern im Gegenteil, in eine Weite, in eine Freiheit führt.
Ja, wobei das Verrückte war ja, dieser Gedanke an dem Abend war, wenn du das tust, so kannst du vor Gott nicht bestehen. Mhm. Also wenn man so will, ein Gerichtsgedanke so ein bisschen Angst vor dem, was kommt.
Also wenn, das heißt, vor Gott nicht bestehen, wenn du gestorben sein würdest
das
oder
habe
so,
ich nicht
oder
analysiert. Das habe ich nicht, einfach nur, wenn du jetzt vor Gott stehst, so kannst du nicht bestehen.
Du hast jetzt gar nicht viel christliche Prägung gehabt.
Nein, ich hatte nicht darüber nachgedacht, heißt das, ich komme in die Hölle oder irgendwas und so. Aber das war einfach der Gedanke, der da war. Ja. Und dann die Erfahrung war, und das ist, also das prägt mir auch mein ganzes Leben schon, die Erfahrung war, christlicher Glaube heißt Freiheit. Da öffnet sich eine Tür in Freiheit, ja. Also plötzlich kann ich Dinge tun, von denen ich nicht wusste, dass ich sie tun kann. Plötzlich konnte ich meine Ausbildung fertig machen, später ein Studium machen. Plötzlich, ich bin 30 Jahre verheiratet, alle in meiner Familie sind geschieden, alle. Mhm. Ja, die Freiheit zu haben, dass eine Ehe auch halten kann. Das ist etwas, das kannte ich nicht, das gab es nicht. Und wenn ich jetzt zurückgucke, so viele, also es war einfach Freiheit. Und das Zweite, und das ist auch eine Grunderfahrung, die durch mein Leben geht, du kannst nichts machen, was Gott so sehr erschreckt, dass er nicht mehr gnädig ist.
Starker Satz. Starker Satz. Da, dann lass mal einfach mal so stehen. Also, dass Gott dir gnädig ist und Freiheit gibst, das strahlst du aus. Und es ist ein Wunder, dass du das auch so erzählen kannst und heute hier bist. Uwe, zu diesem Podcast gehört eine kleine Entweder-Oder-Fragerunde. In die würde ich gerne mal mit dir starten. Ich gebe dir zwei Alternativen, du entscheidest dich für eine oder legst eine dritte dazu. Ist immer nicht immer ganz ernst gemeint, aber hat schon mit deinem Leben zu tun. Die erste zum Beispiel, Gera oder Berlin?
Gera, weil da meine Familie wartet. Berlin, weil da die Arbeit ist.
Ja, klar, eindeutig. oben oder unten?
Ich glaube unten.
Basis. Saufen oder kiffen?
Nee, tut mir leid. Da will ich mich nicht entscheiden.
Ja, wär ist fast ein unmoralisches Angebot sozusagen. Spiel oder Ernst?
Spiel.
Aber du hast ein Buch geschrieben, das heißt, mit dem Leben spielt man nicht. Also ein bisschen spielerisch doch.
Ja, wobei dieses Buch habe ich zusammen mit Hauke Burgert geschrieben als Co-Autor und der Titel, den hat er vorgeschlagen.
Ach, okay, und das, ist nicht deiner.
Nein, der war aber super, ich fand den super treffend, weil mit dem Leben spielt man nicht, da kommt diese Spielsucht mit rein.
Ja, klar.
Da kommt ein gewisser Ernst mit rein und trotzdem ist es eine gewisse Leichtigkeit, ne, die da drin ist. Und wenn ich mich jetzt für Spiel entschieden habe, dann deswegen, weil ich eigentlich nicht spielen konnte über viele Jahre. Ja? Da gab es nur Siegen und Verlieren und Streiten, auch für meine Familie. Es war für meine Kinder nicht leicht. Weißt du, suchtkrank war man, aber man ist es eben auch noch ein bisschen. Ja? Deine Persönlichkeit nimmst du mit, das dauert Jahre. Für meine Kinder war das nicht leicht, einen Vater zu haben, der nicht verlieren konnte zum Beispiel. Ja? Die sind dann ganz schnell in so einen Agro-Modus oder so. Ja? Das war nicht so ganz einfach. Und das aber mit denen zu lernen, ja, so mit denen zu lernen, wie schön das sein kann. Jetzt gerade am Wochenende saß ich mit unserer 15-Jährigen, wir haben ein Hörbuch gehört und haben Mandalas gemalt oder so. Das musste ich erst lernen, dass sowas geht.
Aber so was Zweckfreies, ne?
Genau. Einfach. Aber wenn das geht, es ist so schön. Ja. Deswegen entscheide ich mich lieber für Spiel, obwohl manchmal ernst.
Ja, ja, verstehe gut. Mir geht es genauso. Ich habe ja eine ganz andere Geschichte, aber ich finde, Spielen ist was, was wir von Kindern auch lernen können.
Ja,
es ist
unbedingt.
Einfach eine freie Existenz, eine Leichtigkeit des Lebens.
Also unbedingt. Ich bin ja auch dadurch, weißt du, mit meiner Frau und meinen Kindern so sehr beschenkt. Ja? Also in meinem Leben ist so viel heile geworden, weil die so sind, wie sie sind, weil sie mir vertraut hat, weil die in ihrer Unbeschwertheit einfach da waren, ja, so ein Chaoten-Papa, irgendwie erstmal, die vertrauen dir ja, die lieben dich ja erstmal, ja, das ist ja Wahnsinn, also, und die spielen halt gerne, die spielen zweckfrei, das ist schon was Schönes.
Ach Uwe, ich finde es so schön, wenn du erzählst, weil schon jetzt irgendwie sowas deutlich werden kann, aus welchem Hintergrund du kommst. Deine Herkunftsfamilie ist bestimmt nicht alles schlecht und so, du hast es ganz schnell erzählt, aber du hast viel Schweres und auch Belastendes erlebt. Und es ist viel gut geworden. Bestimmt auch nicht alles perfekt, aber es ist auch heil geworden, weil du das so sagst, es ist was heil geworden. Mhm. Das ist ein Geschenk, wenn man das sagen kann.
Ja, also es ist ein Riesengeschenk. Zwei ganz schnelle Bemerkungen, genau. Ich hatte eine Mutter zum Beispiel, die ist Kriegsflüchtling gewesen, die war psychisch krank. Es war ganz schwer, ihr Kind zu sein, aber es war eine herzensgute Frau. Also da war nicht nur Chaos, ja, die hat immer zu uns gehalten. Und das Zweite, weißt du, meine größeren Kinder, die sind jetzt zwischen 28, geht runter bis 15, 21. Und da kommt natürlich jetzt auch manches, was wahrscheinlich viele Eltern in meinem Alter kennen, dass die auch sagen, ja, das hättest du auch besser machen können, Papa. Ja? Also du warst manchmal zu gereizt, überarbeitet, zu wenig Zeit oder so. Ist gerade auch so eine Phase, wo du auch damit konfrontiert bist, was du auch alles falsch gemacht hast. Mhm. Ja, es ist trotzdem heile, es ist ein Riesengeschenk, es ist eine tolle Familie. Aber, boah, da ist nicht immer nur alles easygoing.
Kein Leben wird perfekt, auch wenn Wunden heilen.
Ja.
Und Ja. Tod oder Liebe?
Liebe.
Lass uns noch kurz nachschieben. Es ist was Schweres, was zu deinem Leben auch gehört. Du hast vorher erzählt, diese Suizidgedanken von dir, mehr Suizidpläne, einen ganz konkreten Plan, ein konkretes Vorhaben. Bei dir ist die Geschichte anders verlaufen, Gott sei Dank, aber bei einem deiner Brüder nicht. Kannst du das kurz erzählen, wie das war?
Ja, mein Bruder war drogenabhängig, viele Jahre lang, dann mehrere Jahre im Substitutionsprogramm, also Methadon bekommen statt Heroin. Und der hatte einen Hund und der Hund hat ihm wirklich das Leben gerettet. Ja, der war 13, 14 Jahre alt, um den hat er sich gekümmert, gesorgt. Und dann war dieser Hund so krank, dass er ihn einschläfern lassen musste. Und der war so verzweifelt in seiner Sucht und dann der Hund nicht mehr da und dann dieses Gefühl, und ich habe ihn auch noch umgebracht. Ja, ich musste ihn einschläfern lassen, dass der sich komplett zugekifft hat und noch Alkohol drauf zu seinem Methadon, was er genommen hat, und ist auf ein Hochhaus gestiegen und ist runtergesprungen in völliger Verzweiflung. Das Letzte, was er gemacht hat, war eine SMS noch an eine Freundin zu schicken. Da stand drauf, ich will zu Flocke. Also Flocke hieß der Hund. Mhm. Ich kann nicht mehr ohne den.
Furchtbar.
Ganz furchtbar. Also, ja.
Und du hast ihn dann besucht oder im...
Im Leichenschauhaus.
Ja.
Ja, ich war nicht da. Also der hat in der Nähe von Hamburg gelebt. Ich in Gera, in Thüringen. Bin dann natürlich, als ich das hörte, sofort hochgefahren und war dann im Krankenhaus, im Leichenschauhaus. Und das war schon eine bizarre Situation. Ja, also wir waren sehr eng. War auch der Patenonkel von einem unserer Söhne. Ganz feiner Mensch, nur eben wirklich suchtkrank und kaputt. Mhm. Und ihn dazu erleben, ja. Du siehst diese Hülle. Ich weiß noch damals... Ja, ich bin auf die Knie gefallen tatsächlich dort auch und habe geweint und habe die ganze Zeit nur so gestammelt, Frank, wo bist du eigentlich, wo bist du? Das bist du ja nicht. Hier liegt eine zerschmetterte Hülle, ja. Also kannst du dir vorstellen, aus dem 13. Stock runtergefallen. Das war schon eine verrückte Kiste. Gleichzeitig war es für mich auch da nochmal, so komisch das klingt, eine Gotteserfahrung. So dieses, eine tiefe Gewissheit kam in mein Herz, als hätte Gott mir gesagt, Uwe, diese Antwort, wo Frank ist, die gebe ich dir nicht, aber Frank weiß es und ich weiß es und es ist gut so.
Mhm. Aufgehoben.
Der Herr, über den Tod bin ich, es ist dir entzogen. Aber vertrau mir, ich bin der Gott, der mit dir unterwegs war und ich kümmere mich drum. Klingt komisch so, aber es war, ich war verzweifelt, ich war durcheinander. Ich habe ein paar Lieder geschrieben danach, in denen es einfach nur ging so, also... Wo bist du hin? Hat das Sinn? Wo bist du hin? Ja, die blieben auch offen, nicht mit einer Antwort. Habe für mich aber auch erlebt, dass es mich ganz stark getröstet hat. Eine verrückte Geschichte war, dass dann eine unserer Töchter, ich glaube, die war 7, 8 zu dem Zeitpunkt, die sagt dann, Papa, warum bist du eigentlich so traurig? Naja, weil Frank nicht mehr da ist und weil ich ihn vermisse und weil ich toll war. Und so, aber der war doch, der hat immer ganz stark gezittert und so, also wirklich krank, auch gebrechlich.
Von der Sucht her schon.
Genau, ja. Also sehr, du hast ihm das angesehen, ja. Ausgezehrtes Gesicht, ja. Und hatte ja. mit Gelbsucht zu kämpfen, Leberschaden. Er sagte, wenn Frank jetzt im Himmel ist, dann geht es ihm doch viel besser. Mhm. Und ich dachte so, meine Güte, dass die das glauben kann, ja. Dass die das so also das hat mich aber so getröstet. Die hat mich in den Arm genommen und sagt, aber Papa, es geht ihm doch viel besser.
Mhm. Dachte, auch ein Stück Hoffnung. So.
Wow, also absolute Hoffnung da drin. Ja.
Uwe, du bist ein Mensch, der, wir kennen uns schon ein bisschen länger, ich habe dich immer als einen hochengagierten Menschen erlebt. Mit all dem, was du so an Erfahrung mitbringst. Du setzt dich voll ein. Und das hat auch was mit Menschenhandel, mit Gerechtigkeit zu tun. Prostitution ist auch so ein Thema, das dich nicht loslässt. Und ich hätte dir auch die Frage stellen können, Alternative, Prüde oder Porno? Und da hast du eine deutliche Haltung.
Ja, an der Stelle dann schon eher Prüde.
Wobei das nicht die Alternative sein muss. Ja.
Genau, also aber ich habe eine glückliche, erfüllte Ehe. Ich glaube, man muss nicht prüde sein, aber Porno ist so brutal und das wissen viele nicht, weil hinter der Pornoindustrie stecken ja Schicksale. Und das Thema Menschenhandel und Porno ist auf eine Weise verknüpft, die einem oft nicht so bewusst ist. Zum einen gibt es Pornodarstellerinnen und Pornodarsteller, die Menschenhandelsopfer sind. Also viele der Videos, die irgendwo laufen bei all diesen Plattformen, die es gibt, kommen aus Ländern, wo Kinderpornografie üblich ist, ja, aus Thailand, aus vielen anderen Ländern. Das ist der eine Teil. Und der zweite ist, durch das Porno-Gucken entsteht besonders bei Männern, zunehmend aber auch bei Frauen, ein bestimmtes Bild von einer Form von Sexualität, von einem, der andere muss mir gefügig sein, du musst funktionieren, Praktiken werden ausprobiert, die sich sozusagen radikalisieren. Es wird ein bestimmtes ästhetisches Bild in die Psyche gepackt, die dazu führt, dass in ganz vielen, ich sag mal, normalen Beziehungen, ja, wo man nicht alles erfüllen kann, wo man nicht immer Lust hat, wo man miteinander älter und vielleicht weniger ansehnlich wird, wobei ich meine Frau immer noch bildschön finde, aber so, also das kommt ja alles zusammen. Und das wiederum findest du eben nicht in der Realität und dann gehen Menschen zu Prostituierten, um das zu kaufen sozusagen, ja. Und da weiß man in Deutschland tatsächlich, es gibt Statistiken, dass von den 200 bis 400 Prostituierten in Deutschland bis zu 80 oder 90% Menschenhandelsopfer sind.
Und nicht nur 200 bis 400.
200 bis 400.000.
Und 1000,
200 genau. bis 400.000 Prostituierte in Deutschland, je nach Schätzung.
Ja.
Und von denen sind laut Polizeiangaben, Landeskriminalamt Wiesbaden, haben wir nochmal konkrete Sachen gehabt. Und wir heißt, ich war Mitgründungsmitglied von dem Verein Gemeinsam gegen Menschenhandel. 80 bis 90% sind Menschenhandelsopfer. In unterschiedlichen Konstellationen. Abhängig gemacht, deswegen dahin gegangen, wirklich hier reingehandelt.
Wir hatten das Thema schon öfter auch im Podcast hier. Wilbur Grossrucker war ja, da, genau. Die das Hoffnungshaus in Stuttgart leitet. Ja. Und Frank Heinrich, ja. Übrigens der Abgeordnete im Bundestag, für den du gearbeitet hast. Und ja, genau. Das ist so ein Projekt, das euch verbindet.
Ja, genau.
Es gibt ein Foto von dir, da hast du ein Plakat, trägst das oder hast es umhängen, da steht drauf, echte Männer kaufen keine Frauen oder so ähnlich. Ne? Das ist so ein Spruch. Wo man merkt,
du. Das war übrigens hier in Stuttgart, der Walk for Freedom.
Ach,
das Plakat ist tatsächlich hier in Stuttgart entstanden, ja. Und es ist so ein Marsch einmal im Jahr, wo man sozusagen mit Schweigen, man hat dann auch ein schwarzes Band über den Mund geklebt, schweigend durchgeht und sagt, ne, sorry, so geht's nicht.
Ja, okay. Was ich so eindrücklich finde, jetzt bei diesem einen Beispiel deines Engagements, wie du dich Tabuthemen stellst, wie du auch als einer der Tabus erlebt hat oder ganz Schweres auch erlebt hat, Dinge, die man nicht anschaut, über die man oft nicht redet, die man nicht offen ausspricht. Du legst den Finger auf Wunden, die auch in der Gesellschaft da sind und willst das verändern. Hast du das geschafft in der Politik, in deinem ganzen Engagement in Berlin? Ist die Welt ein Stückchen besser geworden?
Ja.
Das ist sehr schön. Das gefällt mir.
Also, ja, also weißt du, die Evangelische Allianz hat einen Beauftragten, der ist ein Lobbyist, ne? Einer von 4.000 eingetragenen Lobbyverbänden ist die Evangelische Allianz. Das heißt, du hast ein 4.000stel Einfluss und wir sind auch einer der kleinsten. Also alles auf kleiner Flamme gekocht. Aber da gab es Beispiele von Menschen, für die wir uns eingesetzt haben. Als Lesbos gebrannt hat, war ich kurz vorher in Lesbos und hat mich ein Bundestagsabgeordneter angerufen und hat gesagt, du warst doch gerade da. Was kann Deutschland tun? Wir nehmen nur einfach keine 14- bis 18-jährigen jungen Männer mehr auf. Das ist schwierig in Deutschland. Ich war da sind 2000 Frauen, die haben kleine Kinder oder sind schwanger. Wie wäre es damit? Dann hat der das an die Regierung weitergegeben und genau das ist passiert. Das weiß kein Mensch, dass der mich vorher angerufen hat. Aber weißt du, da sind 2000 Mütter mit Kindern oder erwartende Mütter hierher gekommen und ich war ein Teil in der Kette dieser Entscheidung. Da muss ich sagen, wenn alles andere nicht geklappt hätte, das hätte sich schon dafür gelohnt.
Ja, großartig.
Und dann gibt es auch ein paar Sachen, da konnten wir ein paar Schrauben mit bewegen. Ja, so in bestimmten Gesetzen waren wir beratend tätig. Ja, wir konnten mithelfen, dass ein Beauftragter für internationale Religionsfreiheit installiert wurde und so. Also doch, wir konnten schon was erreichen.
Schön, das ist gut zu hören, dass man in der Politik auch was bewegen kann. Es gibt eine große Politikverdrossenheit im Land und es gibt oft so eine Schelte gegen die da oben und die in Berlin und die in Washington. In den USA ist das nochmal eine ganz andere Dimension. Aber bei uns eben auch. Es gibt Sympathisanten immer mehr und Sympathisantinnen mit den Rändern der Gesellschaft. Ganz links, vor allem aber ganz rechts, zahlenmäßig und vielleicht nicht nur zahlenmäßig, ist das Problem auf der rechten Seite größer. Also über den rechten Rand hinaus, wie gewinnt man Menschen zurück, Uwe, die sich aus Frust, aus Verdruss radikalisieren und sagen, so, ich wähle jetzt die und jene. Wir machen jetzt keine Parteipolitik, aber es gibt diesen Verdruss, diesen Frust und diese Haut-drauf-Mentalität, dieses Empört-Sein-Wollen. So, und den zeigen wir sie jetzt, weil die anderen können es ja nicht. Wie begegnest du dem?
Also erstmal finde ich, hast du es gut gesagt, dieses Empörtsein-Wollen. Und ich glaube, dass wir als Christen in der Gefahr stehen, uns auch mit zu empören. Ja, so, also ein Freund von mir hat das mal genannt, die narzisstische Kränkung der Christenheit, die immer in der Mehrheit war und jetzt in der Minderheit ist, die hat was verloren. Mhm. Wir sind so. Und dann ist die Gefahr, wir ziehen uns zurück, so wie Stettler und Waldorf in der Muppet-Show, die sitzen oben auf der Bühne und ganz kommentieren genau. Das Geschehen und sagen, das ist nicht mehr gut, dies ist nicht mehr gut, dies ist nicht mehr gut, jenes ist nicht mehr gut. Und das allererste, was wir tun müssen, ist die Empörungskultur nicht zu bedienen, sondern das Ding hier heißt Hoffnungsmensch, sondern Hoffnung zu verbreiten, zu sagen, da kommt eine Generation, die kann das schaffen. Die Generation meiner Eltern hat nach dem Krieg Deutschland wieder aufgebaut. Die konnten das. Unsere Generation hat auch was. Und jetzt kommt die nächste Generation. In der Bibel steht immer wieder Generation zu Generation. Also Hoffnung heißt, Gott hört doch nicht auf mit dieser Welt. Und da kommen Kinder. Und meine Kinder sind schlauer als ich. Die können Dinge, die konnte ich nie. Die werden was können, was wir nicht können. Also erstmal Hoffnung. Hoffnung für die nächste Generation.
Du hast die Idee dieses Podcasts voll erfasst.
Danke. Nein, aber so, das finde ich total wichtig. Und sich nicht immer zu empören über das ist schlecht, das ist schlecht. Was ist denn gut? Ja, wo sind denn so, man nennt das in der Entwicklungszusammenarbeit, wo ich tätig bin, auch Best Practice. Was funktioniert? Was geht? Ja, wir wissen alle, was nicht geht. Aber was geht denn? Wenn der Mais verdorrt, dann entdecke ich eben die Hirse und die verdorrt nicht, weil die eine andere Resistenz hat und so weiter. Diese Sachen zu gucken, danach zu suchen, das ist für mich mal das Erste. Das Zweite ist, es gibt unfassbar viele Menschen, die haben einfach nicht das Gefühl, dass man sich für ihre Geschichten interessiert. Die haben das Gefühl, sie werden nicht gehört. In der Corona-Zeit, ja, so die Corona-Kritischen, die hatten das Gefühl, keiner hört mich. Und die mich gehört haben, das waren dann tatsächlich Extremisten, Verschwörungstheoretiker. Mhm. Wenn dir aber sonst keiner zuhört, dann gehst du zu irgendwem. Ja, so, sorry, aber wenn der Pfarrer keine Zeit für dich hat, dann gehst du zum Kartenlegen oder was auch immer. Also überhaupt mal bei einem Menschen zu sein, Kontakt zu haben, zuzuhören, Spannungen mal auszuhalten, jemanden zu mögen, der eine Ansicht vertritt, die ich vielleicht nicht vertrete, aber einfach erstmal zuzuhören. Wie geht's dir damit? Das finde ich ist was ziemlich, ziemlich Entscheidendes. Und ansonsten, glaube ich, sollten wir als Christen auch vorangehen, wenn wir sagen, ja, uns gefällt das Bildungssystem nicht. Was passiert? Es werden gerade unglaublich viele christliche Schulen gegründet, auch in nicht christlichen Kontexten.
Also konstruktiv was zu machen.
Ja, genau, was zu starten. Und plötzlich sehen die Leute, hey, da geht ja was. Ja, die Schulen verfallen alle, aber da wird eine freie gegründet, die geht. Ja. Warum macht ihr das denn? Wie macht ihr das denn besser? Wie kann ich denn dabei sein? Und das nicht als Binnenkultur, sondern mit dem Ziel für die Gesellschaft. Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge. Und gleichzeitig ist es schon auch ernüchternd, wie viele Menschen wenig dialogbereit sind. Das ist wirklich so. Und was wir machen sollen, wir müssen mit den Menschen irgendwo uns mal in einer Kneipe treffen. Nicht jeder muss mit denen Bier trinken, geht auch eine Cola. Und einfach wieder zusammen sein und nicht so viel über unsere Social Media und irgendwelche Bubbles austragen, sondern man muss richtige Menschen richtig treffen und mit denen unterwegs sein.
Das klingt nach einem guten Programm. Sag mal, by the way, trinkst du eigentlich noch ein Bier?
Oder wie sehr, sehr, sehr gelegentlich, aber lieber nicht. Und vor allen Dingen, ganz wichtig ist immer zu wissen, okay, das darf dann eins sein, weil es könnte ja sein, dass ich nach dem zweiten oder dritten das Maß wieder verliere. Das war also.
Alles klar. Ja, aber dass man eben im Gespräch ist und das bei einem guten Getränk und einfach ein Stück Leben teilt.
Genau.
Es gibt keine Alternative dazu, zum gemeinsamen
Leben. Nein.
Du setzt dich ein für ein Stück Menschlichkeit, ein Stück Hoffnung und das auch weltweit. Du bist Vorsitzender, ich habe das vorher schon genannt, von Tierfund Deutschland. Das ist ein christlich-humanitäres Hilfswerk. Mhm. Welches Herzensprojekt hast du gerade besonders vor Augen?
Also natürlich immer das, wo man gerade war. Ja? Ich war gerade in Äthiopien, im Südsudan vor wenigen Wochen und gibt es etwas, was mich erschüttert hat, nämlich dass gerade weltweit die Entwicklungshilfe zusammengeschmolzen wird. Ja, die USA haben ihre Gelder komplett weggenommen.
Die Folgen von Trumps Entscheidung USAID ist Wahnsinn. Ne?
Das ist total irre. Das ist ein Großteil der, also ganz konkret, es gibt im Südsudan, einem ganz fragilen Staat mit 11,5 Millionen Einwohnern, 1 Million Flüchtlinge aus dem Sudan, dem Nachbarland. Also 11,5 Millionen, die alle ganz, ganz, ganz schlimm dran sind, nehmen nochmal 1 Million auf. Und für dieses Lager von 1 Million sind Impfprogramme bewilligt worden, weil dort ist Typhus ausgebrochen und Kinderlähmung, Polio. Und diese Impfprogramme werden eingestellt, weil die USA das Geld nicht mehr zahlen, trotz Verträgen. Und da sterben Kinder, ja, weil in den USA der reichste Mensch der Welt nichts Besseres zu tun hatte, als einfach alles mal zu durchforsten und alle Leute rauszuschmeißen. Und die haben es ja gemacht, das geht in Deutschland ja gar nicht. Hire and fire, du bist sozusagen von einem Tag auf den anderen entlassen. Die Mitarbeiter durften alle nicht mehr zur Arbeit kommen, mussten ihr Laptop abgeben und das Telefon. Und das heißt, die Leute aus dem Sudan haben da angerufen und gefragt, aber die können keinen mehr anrufen, die können kein E-Mail mehr beantworten, die wissen nicht, was kommt und wie es weitergeht. Also Katastrophe.
Lass uns das mal kurz festhalten, Uwe, weil ich das so krass finde. Der Präsident, der auch von vielen evangelikalen Christen gewählt wurde in den USA, von denen gehypt wurde, auch von bekannten Namen in dieser ganzen christlichen Szene, trifft Entscheidungen zusammen mit dem reichsten Mann der Welt, aufgrund derer wirklich Tausende von Menschen, dezidiert auch Kindern, in Afrika sterben.
Genau, das ist die Realität.
Es ist nicht eine ferne Folge, sondern das ist eine ganz direkte, unmittelbare
Folge. Hier und heute, ich war dort, ich war da vor Ort. Ja, es ist eine Verzweiflung, die kann man sich nicht vorstellen. Und jetzt kann man 100-mal darüber diskutieren, ist Entwicklungshilfe so wie sie ist gut, muss man die umstrukturieren, aber es sind bestehende Verträge von jetzt auf gleich, kein Ansprechpartner mehr. Ja, also es gibt Gegenden, da verhungern Menschen, ja, jetzt in diesem Moment. So, also das ist sozusagen der eine Eindruck, wenn man etwas sagen kann, wenn das passiert auf der Welt und ich einem Christus nachfolge, der zu den Menschen gegangen ist, der die Leprakranken gesehen hat und der die Prostituierten gesehen hat, dann kann ich doch nicht dazu schweigen. Das geht doch nicht. Ganz nebenbei, ne? Und geschwiegen haben Deutsche lange genug und oft genug in ihrer Geschichte, ja? So, das geht nicht.
Wichtige Klammerbemerkung.
So, das Zweite, in diesem Ganzen treffe ich einen Commissioner, das ist ein Landrat. Ein junger Mann, der ist aufgewachsen in einem Dorf ohne Radio, ohne Fernsehen, in einer Lehmhütte, in einer ganz einfachen Primarschule. Der hat in einem Kurs von Tierfund hat er etwas gelernt zum Thema Peace Champion. Das ist eine Art Mediator, internationales Programm. Da hat er sich so gut angestellt, dass die Kirche ihm ein Stipendium in Sambia bezahlt hat, Peace and Reconciliation, Frieden und Versöhnung. Dort hat er sich so gut angestellt, dass die Kirche ihm ein Stipendium in den USA ermöglicht hat. Da hat er Theologie studiert. Und dann hat er zig Angebote dort und gesagt, nein, ich muss zurück in meine Heimat. Hat eine Radiostation in einer Gegend, die komplett sumpfig ist, die du nur mit dem Flugzeug erreichst, wo Menschen vom Bürgerkrieg gebeutelt sind. In dieser Region mit 100.000 Menschen Radio aufgebaut, das jeden Tag über Versöhnung, über Frieden, über biblische Themen, aber auch als ein Hochwasser kam, zu sagen, das Hochwasser kommt von da und da und an der Stelle seid ihr sicher und hier bauen wir schon mal Dämme. Dann gab es einen Aufstand von Leuten aus einem Nachbarstamm, gesagt hat, die kommen jetzt über den und den Weg, ihr könnt darüber in die Büsche, seid ihr sicher? Da hat das alles gefunkt. Und daraufhin haben wir diesen Menschen dann zum Landrat gewählt, nachdem die ganze Krise da war. Das ist also der Chef über 100.000 Leute. Und alles das hat angefangen mit einem kleinen Ausbildungsprogramm, wo wir jetzt als NGO, als Tierfund dahinter stecken konnten den dazu befähigt haben. Mhm. Die Radiostation haben wir gar nicht finanziert. Wir haben nur den Charakter mitgeprägt. Und dann ist er seinen Weg gegangen. Und das passiert eben auch.
Im Grunde ist das ja eine Folge, was Bildung, was Investitionen in Menschen auslösen kann.
Genau, ganz genau.
Eine großartige Geschichte.
Genau, und das fasziniert, also weißt du, was bringt mich dazu, mich aktiv zu sein? Einerseits die Empörung über das, was Trump und Musk und viele andere auf dieser Welt gerade anstellen und was sonst passiert. Und andererseits die Begeisterung von solchen Menschen, wie diesen, der heißt übrigens Otto Okoti. Ah, ein so feiner Typ, das war einfach toll.
Klingt den zu auch irgendwie gut.
Otto Okoti, klingt gut, ne?
Otto Okoti, ja. Ja, schön, dass du solche Geschichten erzählen kannst. Hoffnung ist wirklich ein Thema deines Lebens. Uwe, zu diesem Podcast gehört die Rubrik Hoffnungslose. Vor dir steht ein Glas. Du kennst es schon. Die Bitte ist, zieh eines dieser Lose. Lies vor, was draufsteht. Es ist irgendein Spruch. Ich weiß nicht, was rauskommen wird, hat mit dem Thema Hoffnung zu tun. Und dann kommentiere es. Du kannst zustimmen, du kannst es verwerfen. Was steht da?
Toll. Hoffnung ist das Brot der Armen. Thales von Milet. Hoffnung ist das Brot der Armen.
Ja, das passt zu dir, ja.
Ja, absolut. Und es passt vor allen Dingen, wenn du es andersrum sagst, Menschen, die arm sind, wenn sie keine Hoffnung mehr haben, sind sie nicht mehr in der Lage, etwas gegen ihre Armut zu tun. Mhm. Das heißt, viele Programme, auch die wir machen, haben damit zu tun, wir arbeiten mit Kirchen zusammen. Frauen wird von der Bibel her vermittelt, du bist Gottes Geschöpf, du bist geliebt, du kannst was, du bist gewollt. Kindern wird was gesagt, uns wird geguckt. Und weil das so ist, was sind denn deine Möglichkeiten? Was sind denn deine Ressourcen? Wo musst du sagen, ich lasse mich von meinem Mann nicht mehr verprügeln? Und wo musst du sagen, ich kann jetzt in meinem Garten vielleicht doch auch was anbauen? Das geht doch. Und wenn Menschen die Hoffnung haben, dann ist es super. Wenn sie verlieren, ja, warum soll ich was anbauen? Da kommen sowieso wieder Rebellen und machen es kaputt. Dann geht nichts mehr. Dann ist Armut manifestiert. Mhm. Sobald Hoffnung entsteht, sobald der Gedanke ist, doch, da gibt es mehr, dann geht was. Und übrigens, wenn du aus Afrika wiederkommst oder aus sonst irgendwelchen Ländern im globalen Süden, denkst du immer, wie kann es sein, dass Menschen, die nichts haben, Hoffnung haben und wir haben manchmal so wenig. Mhm. Also das ist so inspirierend.
Ich sehe schon, ich muss mal mit dir auf Reisen gehen.
Das müssen wir mal machen, ja.
Das klingt einfach sehr inspirierend und eigentlich hat es mit Empowerment zu tun.
Ja, einfach ganz genau.
Menschen zu befähigen, die abgeschrieben werden von vielen, von außen, vielleicht auch von sich selber, zu sagen, hey, es gibt eine Hoffnung, du kannst was anpacken und du kannst so viel erreichen. Mhm. Uwe, du erreichst viel, aber du bist auch an Grenzen gestoßen. Das mit den Grenzen hatten wir vorher schon am Anfang. Stichwort Herzinfarkt, das hast du schon angesprochen. Du hast einen Herzinfarkt bekommen 2020 als einer, der eben busy ist, der mit Leidenschaft unterwegs ist und der so viel Gutes tut, dass es auch über die eigene Grenze hinausging. Wie war das?
Es war natürlich ein Schock, ja, also auch noch die Situation war ein Schock. Geburtstag von meiner Tochter, genau an dem Tag.
Am Geburtstag deiner Tochter.
Und ich habe vom Mittagessen kam der Briefträger und ich habe ein Geschenk hochgetragen und plötzlich kriegte ich einen Schweißausbruch und naja, alles, was da so zugehört. Da haben wir einen Notarzt gerufen und ich war in der Klinik. Einerseits war es ein Schock und dann ist aber natürlich, dann wird das analysiert, wird geguckt, was ist da, was spielt alles mit rein, was bedeutet das, ja, so. Die Kinder waren geschockt, das war kurz vor Weihnachten. Ne? Ich habe dann einen langen Brief geschrieben, nochmal einfach, was ich an ihnen schätze, was ihm wichtig ist, weil du nicht genau weißt, was wird jetzt.
Du hast an deine Kinder einen Brief geschrieben?
Aus dem Krankenhaus sozusagen. Ne? Mhm. Also jedes Einzelne hat einen ganz langen Brief von mir gekriegt. Also einfach, wenn mir jetzt nochmal was passieren würde, dass sie einfach wissen, was ich an ihnen schätze, warum ich sie so toll finde.
Das ist auch toll.
Ja, das war schön. Und damit verbunden ist natürlich, weißt du, hast so einen Herzinfarkt und es ist einschneidend und dann kommt natürlich ein Reflexionsprozess. Also einerseits, was ist los? Ne? Es hat erblich was zu tun. Ich habe ein bestimmtes Protein, das in meinem Körper, ich weiß nicht, um wie viel überproduziert wird. Das kann man gut jetzt mittlerweile medikamentös einstellen. Das ging gut. Ne? So, ich musste anfangen, ein bisschen mehr Sport zu machen, musste anfangen, Sachen umzustellen. Also ganz vieles kam da mit und dann habe ich mich tatsächlich mit einem Freund von mir, der ist Pastor und Psychologe und getroffen, einfach mal lange Zeit genommen und so gefragt, sag mal, was heißt das eigentlich auch für mein Leben und für meinen Lebensstil und für meine Berufung? Und eine Entscheidung war aus dieser politischen Arbeit, die einerseits toll war, die ich richtig gerne gemacht habe, die aber Politik ist immer so ein Tagesbusiness. Du bist jeden Tag, kann irgendwas kommen, du bist immer herausgefordert, du bist immer in der Öffentlichkeit, du musst immer reagieren, so zu sagen, was ist eigentlich das, was ich noch will, ja? Was ist das, wo ich, wenn ich jetzt nochmal Gesundheit geschenkt kriege, auf dem letzten Abschnitt in meinem Leben, auf Berufsleben, und da war relativ klar, ich möchte was Internationales machen, ich möchte was machen mit Gemeinden, wenn es geht, mit Menschen befähigen und so. Und insofern war der Herzinfarkt auch ein Auslöser dafür, beruflich mich nochmal neu zu orientieren.
Ja, wobei das, was du jetzt machst, gerade so weltweit unterwegs zu sein, ist ja jetzt nicht so eine Reduktion. Also ein bisschen die Ernährung umzustellen, sich mehr zu bewegen, mehr Pausen zu machen, sind so klassische Konsequenzen, wenn man mal so eine Erfahrung hat. Aber der Job, den du jetzt hast, hat ja wieder das Potenzial, jede Grenze irgendwie zu sprengen.
Genau, nur jetzt kommen mehrere Sachen zusammen. Grundsätzlich ist dieses Potenzial ja in meiner Persönlichkeit angelegt. Mhm. So, also muss ich sowieso immer damit leben. Das Zweite ist, wie will ich das jetzt richtig nennen, wenn du eine Charakterstruktur hast, bei der du irre wirst, wenn du auf dem Sofa liegst, dann ist das Stress für dein Herz, wenn du zu viel auf dem Sofa liegst. Also musst du Betätigungsfelder finden, die nicht so viel, die dich beschäftigen, bei denen du aktiv bist, ja, die aber das, was dich am meisten stresst, nämlich Konflikte oder getrieben sein oder so, wegnimmt. Und jetzt kann ich mich, ich habe viel zu tun, es ist viel Arbeit und wir sind auch als Werk natürlich auch gerade in der ganzen weltweiten Umbruche, wie viel Finanzen kommen, das sind viele, viele Fragen. Aber ich habe ein tolles Team. Ich kann mich Themen wie Gerechtigkeit widmen und Armutüberwindung. Und also ganz vieles sind einfach so Kernthemen und ich muss nicht jeden Tag zu irgendeiner politischen Debatte mich irgendwie beziehen. Das ist in einer bestimmten Hinsicht viel stressfreier.
Ich kann das, man kann das verstehen, wenn man dir so zuhört. Das ist, ja. Und ich glaube, es gibt wenige Menschen, die sagen würden, ach, dieses Sofa stresst eigentlich irgendwie. Aber das ist deine Art, ein Hoffnungsmensch zu sein, Uwe. Zum Abschluss unseres Gesprächs, hey, wir könnten, ich habe so viele Abzweigungen im Hirn, wo wir noch gehen könnten und eigentlich jetzt reden müssten. Aber wir kommen fürs erste Mal zum Schluss und ich biete dir drei Satzanfänge und bitte dich, dass du sie vollendest. Erster Satz, mit dem Leben spielt man nicht, weil?
Weil es so wunderschön ist, dass es total schade wäre, wenn man es fair spielt.
Wer sein eigenes Leben nicht mag, sollte?
Sollte Menschen suchen, denen es noch weniger, die noch weniger Voraussetzungen haben, dass ihr Leben gelingt, die es aber auf die Reihe kriegen und sich von ihnen inspirieren lassen.
Du bist einer, der sich hat inspirieren lassen. Und der andere inspiriert. Letzter Satz. Wenn ich meinen 100. Geburtstag feiere, dann will ich zurückblicken und sagen:
Ich bin doch noch Opa geworden.
Okay, wir sind gespannt, was kommen wird. Uwe, ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Gottes Segen. Lass dich tragen von der Hoffnung, die dich jetzt schon trägt.
Dankeschön.
Und ein Segen für andere sein. Das mögest du, bist du schon.
Danke.
Und hey, das wünsche ich euch auch, dass ihr eine Hoffnung habt, die euch trägt. Immer ein kleines Stück Himmel im Herzen. Und mit all dem wünsche ich euch alles Gute und viel Freude beim Weltverändern.